Willkommen im Utopia-Podcast. Mein Name ist Martin Tillich. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wenn wir über die Zukunft sprechen, über Chancen, Gerechtigkeit und unser Zusammenleben, merken wir schnell, am Thema Bildung kommt man nicht vorbei. Gleichzeitig sehen wir, wie massiv unser Bildungssystem unter Druck steht. Lehrkräftemangel, marode Schulen, ungleiche Chancen und eine Welt, in der KI und neue Arbeitswelten alles verändern. Eine, die sich genau an diesen Punkten engagiert, ist Katja Hinze. Katja ist Mitgründerin und Vorsitzende der Stiftung Bildung, einem Netzwerk, das bundesweit Kitas und Schulen unterstützt, indem es Bildung von unten fördert. Und genau darüber sprechen wir heute, über die zentrale Frage: Wie bereiten wir Kinder auf eine Welt vor, die völlig anders ist als die, für die unser Schulsystem einmal gemacht wurde? Und darüber spreche ich heute mit Katja Hinze. Sie ist Mitgründerin und Vorsitzende der Stiftung Bildung, einem Netzwerk, das bundesweit Kitas und Schulen stärkt, vor allem über Elterninitiativen, Schülervertretungen und Fördervereine. Hi Katja, schön, dass du da bist.
Ich freue mich sehr, hier zu sein. Dankeschön.
Du willst die Welt verändern, beruflich und persönlich, dann ist jetzt der richtige Moment, dein Online-Fernstudium an der SRH-Fernhochschule zu starten. Ob MBA Sustainability Management oder Bachelor Nachhaltigkeitsmanagement, du studierst flexibel, digital und praxisnah, ganz nach deinem Rhythmus. Mit persönlicher Betreuung, innovativen Lernmethoden und voller Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Alltag. Mach den Unterschied mit einem Studium, das sich deinem Leben anpasst. Jetzt durchstarten an der SRH-Fernhochschule. Mobility University.
Ich habe ja diese eine Einstiegsfrage, die ich in letzter Zeit immer stelle. Und naja, beim Thema Bildung passt sie heute fast zu gut. Mal sehen, wohin das führt. Katja, wie würdest du einem Kind erklären, was du machst und warum dir Bildung so wichtig ist?
Ich glaube, ich antworte mit einer Frage, die gerade ein Kind gestellt hat am Freitag, als wir im Bundestag waren. Und zwar fragte dieses Grundschulkind den Vorsitzenden der Kinderkommission und unsere neue Bundesbeauftragte für Kinder, wie kommen Kinder in die Kinderkommission? Und diese Frage hat mich insofern gefreut und auch darin bestätigt, was wir machen, weil sie eigentlich zeigt, wie Kinder gerne unsere Gesellschaft und unsere Politik mitgestalten wollen und wie wir tatsächlich auch in den letzten Jahren uns als Gesellschaft verändert haben, um dem näher zu kommen. Genau.
Der kindliche Blick ist hier auch wieder super spannend. Ich finde, als Erwachsener nimmt man das erstmal als naiv wahr, aber die Frage ist ja so berechtigt zu sagen, Moment mal, das ist eine Kinderkommission, wie können wir denn da mitsprechen? Das finde ich super. Als Nicht-Bildungsexperte bekomme ich Bildungsthemen vor allem über die Medien mit und ehrlich gesagt, das klingt so ein bisschen nach Dauerkrise, aber so sind sie nun mal, die Medien. Ich würde trotzdem genau dort einsteigen, bei diesem Medienblick auf Schule, der oft extrem zugespitzt wirkt. Und mich interessiert, wie repräsentativ diese Bilder eigentlich sind und wie du sie einordnest. Kommen wir zum Zustand der Schulen. Da liest man ja solche Sachen wie kaputte Toiletten, tropfende Decken, marode Schulgebäude. Und um mal eine Zahl zu nennen, für notwendige Sanierung fehlen im Bundeshaushalt 45 Milliarden Euro. Wie kann man sich das denn vorstellen? Wie schlimm ist denn die Realität an vielen Schulen wirklich? Oder wie zugespitzt ist das, was ich gerade gesagt habe?
Also das ist tatsächlich, damit steigst du eigentlich genau ein. Also das ist mit ein Grund, warum es überhaupt die Stiftung Bildung gibt. Also warum wir uns als Spenden- und Lobbyorganisation gegründet haben. Unter anderem, um auf diesen Zustand der Bildungsinstitutionen hinzuweisen. Also unsere erste Kampagne vor 12 Jahren war tatsächlich die einstürzenden Schulbauten um die maroden Schulen.
Es gibt eine Band, die heißt so ähnlich. Ich weiß nicht, wie viele unserer Hörer sie kennen und Hörerinnen. Ich glaube schon, ja.
Genau. In die Anlehnung sozusagen war es auch gemeint mit der Kampagne, um aber eben auch zu zeigen, die maroden Schulen existieren nicht nur in den armen Bundesländern, sondern auch am Starnberger See. Es ist eine Krise, die wir haben. Die haben wir ja nicht nur in der Bildung, die haben wir ja auch im Gesundheitswesen, in der Juristerei, also alle staatlichen Institutionen. Und wir müssen uns dem annehmen und dass es endlich in der Öffentlichkeit angekommen ist, darüber sind wir sehr dankbar, wie krass die Krise eben in Deutschland sind und dass wir uns das auch als reiches Land gar nicht leisten können, in vieler Hinsicht nicht leisten können, aber auch nicht dürfen. So, und insofern, ja, die 45 Milliarden sind sogar etwas geschönt, da können noch ein paar drauf.
Wie ist da die Perspektive? Siehst du da Besserung?
Ja, da sehe ich Besserung. Also man kann inzwischen schon ein bisschen in Deutschland in seiner eigenen Kommune oder in seinem Bundesland rumlaufen und mal die Augen aufmachen. Es werden neue Schulgebäude gebaut. Es wird sehr viel saniert. Es gibt in den Bundesländern tatsächlich inzwischen Milliardenprogramme, um die Bildungseinrichtungen auch zu sanieren. Auch das Thema Nachhaltigkeit spielt inzwischen im Rahmen von Schulbau tatsächlich eine große Rolle. Also es gibt Schulen, die inzwischen wirklich aus Holz gebaut werden, also aus ganz anderen Materialien als in meiner Schulzeit, so in den 70er, 80er Jahren. Und insofern, ja, es bewegt sich was. Es gibt auch ein Bundesprogramm, was sozusagen die Sanierung der Schulen voranbringt. Also insofern, ja, geht nicht schnell genug, braucht seine Zeit. Aber es geht voran.
Ähnlich düster klingt es beim Thema Lehrkräftemangel. Wie soll denn gute Bildung gelingen, wenn Schulen quasi im Notbetrieb laufen? In Zahlen sind das, die habe ich mitgebracht, bis 2030 fehlen bis zu 81.000 Lehrkräfte. Das ist ja krass.
Ja. Da gibt es natürlich mehrere Wege. Also zum einen muss tatsächlich der Beruf der Lehrkraft einfach wieder attraktiver sein. Das ist natürlich in diesen veränderten Zeiten auch herausfordernd, sodass eben Menschen Lust haben, diesen Beruf auch wieder zu lernen. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir tatsächlich aber auch multiprofessionelle Teams brauchen. Ja, das heißt also, damit die Lehrkraft sich wieder aufs Lehren konzentrieren kann, müssen natürlich Schulpsychologie, Sozialarbeit, all das muss tatsächlich an die Schule. Und ja, wir nennen den Begriff multiprofessionelle Teams. Die Stiftung Bildung setzt sich stark dafür ein, dass das passiert. Ja. Aber wir werden mit diesem Lehrkräftemangel noch weiter zu tun haben und es wird ja händeringend nach Lösungen gesucht, sehr stark auch diskutiert, auch in der Kultus- beziehungsweise inzwischen Bildungsministerkonferenz. Quereinstieg ist ja ein großes Thema, aber ja, also da müssen wir ran, da müssen wir dranbleiben, das lässt sich nicht von heute auf morgen lösen.
Du sagtest gerade, ich habe den Wortlaut gar nicht mehr genau im Kopf, aber letztlich, wie schaffen wir es denn, dass der Lehrer-Lehrerin-Beruf denn wieder einer wird, der erstrebenswert ist? Ich würde mal behaupten, ich bin da gar nicht auf Höhe der Zeit, aber zu meiner Schulzeit war es schon so, dass man das Gefühl hatte, ach ja, das ist definitiv der Job, den sehr viele Leute auch ausüben, weil er gewisse Sicherheiten mit sich bringt und viel Freizeit. So, ich habe jetzt wieder zugespitzt, ich bin ja auch aus den Medien, ne? Wie ist denn da heute das Bild?
Also die Ferienzeiten sind die Ferienzeiten, wobei man also tatsächlich nicht davon ausgehen kann, dass die 100% die Ferienzeiten tatsächlich die Lehrkraft auch Ferien hat, sondern in diesen sozusagen Schließzeiten wird auch gearbeitet. Man muss als Lehrkraft, glaube ich, wissen, dass man sowohl zu Hause arbeitet als auch eben in der Schule. Das ist ja ein geteilter Beruf. Die Unterrichtsvorbereitung findet auch viel zu Hause eben statt, auch die Nachbereitung. Die Pandemie hat gezeigt, dass plötzlich das Ganze eben sich auch in den digitalen Raum verschieben kann und soll. Und muss. Und da ist natürlich auch nochmal der Punkt, wie kann das eigentlich heutzutage Standard werden? Das kann ja auch tatsächlich den Unterricht und auch das Lehren attraktiv machen, indem man sagt, man macht viel mit Teamarbeit, man macht viel Projektarbeit. Also die Altersklasse ist, glaube ich, ein ganz großes Thema. Ja, also da, je kleiner die Kinder sind, desto mehr muss die Lehrkraft, glaube ich, auch vor Ort mit den Kindern arbeiten. Aber ich glaube, je älter die Kinder und Jugendlichen werden, desto mehr kann man sicherlich auch auf Teamarbeit setzen, Projektarbeit setzen und das sollten wir auch, glaube ich, tun.
Lass uns über das Thema Chancengleichheit sprechen. Wie kann es denn sein, dass in Deutschland die soziale Herkunft stärker über Bildungserfolg entscheidet als, ja, ich sag mal, die eigene Leistung? Warum kommen Kinder reicher Eltern viermal häufiger aufs Gymnasium?
Ja, weil unser Bildungssystem leider zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht entkoppelt ist von den Rahmenbedingungen, mit denen das Kind eben an die Kita, aber auch an die Schule oder dann auch nachher mit welcher Begleitung auch an die weiterführende Schule geht. Und das ist, glaube ich, ein Problem, was erkannt ist. Und jetzt gilt es, das auch systemisch zu verändern, dass alle Kinder die gleichen Chancen bekommen und wir also Bildungsgerechtigkeit einziehen. Und das ist nicht so einfach. Also da, wo Kinder gefördert und gefordert werden müssen, also in beide Richtungen, das passiert eben vielerorts eben tatsächlich auch im familiären Kontext. Und wenn diese Kontexte so divers sind, wie wir sie derzeit haben und das System sie nicht dagegen steuernd auffängt, dann passiert eben diese Bildungsungerechtigkeit.
Ich habe im Intro ja von den sehr alten Strukturen gesprochen. Unser Schulsystem ist ja sozusagen richtig, richtig alt, stammt aus dem Kaiserreich, meine ich, grob, ne? Du weißt das besser. Aber so die jetzigen Strukturen, die Grundlagen der Strukturen wurden da gegründet. Diese frühe Selektion ist auch schon richtig alt. Also insbesondere in Deutschland, nach der 4. Klasse gehen die Kinder unterschiedliche Wege. Wie blickst du denn da drauf?
In Berlin tatsächlich erst standardmäßig nach der 6. Also ich finde unser Bildungssystem tatsächlich gut. Ich finde, wir haben gute Grundlagen, wir haben gute Werte. Also zum Beispiel, dass Bildung in Deutschland erstmal kostenfrei ist. Ja? Ja. Also das heißt, man muss erstmal kein Geld mitbringen und seine Schule bezahlen. Es ist vielfältig. Also es gibt inzwischen viele verschiedene Bildungswege, sodass Kinder, wenn sie gut begleitet sind und die Rahmenbedingungen sozusagen im Umfeld überhaupt gegeben sind, auch verschiedene Wege gehen könnten. Ne? Also es gibt Gemeinschaftsschulen, es gibt Privatschulen, es gibt Waldorfschulen, es gibt Montessori-Schulen, es gibt Europaschulen, die gleich von Anfang an in Zweisprachigkeit den Kindern Bildung bieten. Also insofern auch die Vielfältigkeit des Bildungssystems ist ein hoher Wert. Es ist auch der beständige Wechsel eigentlich, egal wie der Bildungsweg gestartet ist, auch später nochmal Abitur draufzusatteln oder erst mit einer Ausbildung beginnen und dann das Studium draufsetzen. Also ich will sagen, viele Grundlagen in Deutschland sind, was Bildung betrifft, sehr gut und werden auch, sagen wir mal, weltweit beneidet. Also wir werden weltweit beneidet. Also ich will sagen, unsere Reformpädagogik zum Beispiel oder auch unser duales Ausbildungssystem. Ja. Jetzt gilt es aber an den Stellschrauben, wo wir tatsächlich Kinder verlieren, also sei es, wir beobachten nicht genug, haben die Kinder die Kernkompetenzen wie Lesen, Schreiben, Rechnen wirklich in den ersten 1, 2, 3 Jahren richtig gut gelernt? Können sie sprachlich folgen? Stärken wir tatsächlich eben auch bei den Kindern, die mit einer Mehrsprachigkeit automatisch aus der Familie kommen, auch diese Mehrsprachigkeit, weil das ein absoluter Fund ist, diese Mehrsprachigkeit. Und da müssen wir, glaube ich, ran. Und wenn wir das hinbekommen, dann verlieren wir auch keine Kinder und dann ist auch ein erfolgreicher Bildungsverlauf für jedes Kind möglich.
Ich finde sehr spannend, dass du gerade gesagt hast, aus anderen Teilen der Welt wird eigentlich zu uns geguckt und das Bildungssystem wird für gut und motivierend nachahmungsfähig befunden. Darum habe ich auch diesen medialen Blick mit reingebracht. Ne? Wenn man hier eben nicht mit Bildungsexpertise oder im System arbeitet, denkt man ja gleich wieder, oh Mann, wo stehen wir denn irgendwo ganz hinten, obwohl wir doch eigentlich alles viel besser müssten, könnten und sollten. Wie ist denn das bei dem Thema Digitalisierung? Das ist bei mir auch so. Ich habe das Gefühl von außen, oh Gott, deutsche Schulen und Digitalisierung, und da werden irgendwie wie verrückt dann irgendwelche Geräte irgendwie angeschafft, aber nicht benutzt. Wie ist da die Realität?
Also einen Punkt fällt mir gerade noch ein, den würde ich gerne noch nachschieben. Gerne. Und zwar ist ja qua Grundgesetz der Bildungsauftrag, uns zu mündigen Bürgerinnen und Bürgern mit einer eigenen Meinung auszubilden. Und auch das ist ja nicht in jedem Land in der Welt gegeben. Also das ist schon, das sind, wie gesagt, das sind einfach tolle Grundlagen. Und auch, dass wir sozusagen hier diskutieren und unsere Argumente austauschen, das ist ja nicht selbstverständlich, sondern das ist ja auch Grundlage unserer Ausbildung. Genau, also deine Frage war jetzt gerade
Digitalisierung. Wie sieht's denn da aus?
Ja, ein großes, weites Feld. Schülerinnen und Schüler durch ihre Bundesschülerkonferenz fordern ein weit größeres Engagement, was dieses Thema betrifft, Digitalisierung. Es betrifft sowohl die Ausstattung, es betrifft vor allen Dingen aber auch die Fähigkeiten der Lehrkräfte. Das heißt, wir müssen sehr viel investieren, auch in die Lehrkräftefortbildung, damit Lehrkräfte wissen, wie sie eben digitalen Unterricht machen. Der Vorteil, wenn wir da vorankommen, ist, dass man natürlich sehr viel individueller auf die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen eingehen kann. Große Diskussion, die wir ja gerade haben, ab wann ist eigentlich digitales Lehren und Lernen sinnvoll, ab welchem Alter? Und da setzt sich ja auch gerade weltweit durch, also je jünger, desto weniger Digitalität. Ja. Das scheint also auch wirklich die Lösung zu sein. Und da müssen wir letztendlich ran. Also es ist ein großes Thema, aber auch da gibt es jetzt tatsächlich große Programme. Die jetzige Regierung macht mit dem Digitalpakt 2.0 weiter. Die Länder sind auf dem Weg. Es ist auch einfach langsamer, als wir uns das wünschen würden. Aber die Weichen sind gestellt und es ist kein Problem mehr von wir wollen nicht oder wir wissen nicht. Also insofern, ja, auf dem Weg, aber viel zu langsam.
Von der Digitalisierung springe ich direkt zur KI. Hast du da einen Einblick, wie sich das gerade an Schulen anfühlt? Ich meine, KI ist in vielen unterschiedlichen Branchen, hat die disruptiven Charakter. Wie ist es denn an Schulen? Nehmen wir ein einfaches Beispiel. Sind Lehrerinnen und Lehrer permanent damit konfrontiert, dass Schüler und Schülerinnen ihre Hausaufgaben per KI einreichen?
Die letzte Studie, die ich gesehen habe, wie viel wird KI bei der Erledigung der Hausaufgaben von Schülerinnen und Schülern genutzt, ist 70%. Also ja, dann ist das sozusagen ein permanentes Thema. Hier werden, glaube ich, auch noch nicht die Fähigkeiten und das Gute von KI genutzt, gekannt, erkannt. Da haben uns letztendlich, glaube ich, auch die junge Generation genauso wie bei der Digitalisierung komplett eingeholt. Und da, glaube ich, wo im Klassenraum ein gutes Zusammenspiel zwischen Lehrkraft und Schülerinnen und Schülern stattfindet, da kann KI auch einen großen Stellenwert jetzt schon haben. Da, wo das sozusagen ja noch nicht angegangen wird oder noch nicht als Realität wahrgenommen wird, da findet es trotzdem statt. Also wir sind so ein bisschen auch, was die KI betrifft, glaube ich, in Deutschland, was die Gestaltung und die aktive Nutzung betrifft, weit hinterher. Also das ist auch im Klassenraum so.
Da würde ich gerne mit dem Thema Zukunftskompetenzen anschließen. Vielleicht bleiben wir noch mal kurz bei der KI. Es ist ja schon so, dass sehr viele Berufe, die sich jetzt, sagen wir, einige Jahrzehnte bewährt haben, sehr in Frage stehen. Wie kann man denn als Bildungseinrichtung heutzutage damit umgehen? Ich habe es zum Beispiel persönlich öfter, wenn ich mit jüngeren Leuten Kontakt habe und die jetzt solche Sätze sagen wie, ach ja, ich will Schriftstellerin werden. Da hätte ich ja vor 10 Jahren noch gesagt, hey, cool, versuch das doch. Heute stehe ich da und sage, ich weiß ja nicht. Was sagst du denn? Also die Frage ist jetzt wieder wahnsinnig groß. Ich versuche es ein bisschen kleiner einzudampfen. Ja, ich schaff's gar nicht. Wie blickst du auf das Thema? Es ist einfach zu groß für eine kleine Frage.
Schule, in meinen Augen auch schon Kita, muss letztendlich diese 4 K-Kompetenzen für die Zukunft ausbilden. Und das ist sozusagen Kreativität, Kollaboration oder auch Kooperation, Kommunikation und kritisches Denken. Weil wir ja zum jetzigen Zeitpunkt nicht wissen, auf welche Herausforderungen die nächsten Generationen stoßen werden und welche Lösungen sie finden müssen. Das heißt also vom Prinzip ist eher weniger, glaube ich, das abfragbare Wissen gefragt, sondern eher Lösungsorientierung, Teamfähigkeit, Dilemmata aushandeln, auch aushalten, Selbstfürsorge, sich mutig an Neues ranwagen, sich die Dinge sozusagen zusammensammeln. Gerade auch großes Thema natürlich, Fake News von den richtigen Informationen unterscheiden können. Wo kriege ich Wissen? Wie arbeite ich zusammen? Das sind, glaube ich, die großen Themen, die gelernt werden müssen. Und deswegen ist auch dieser frontale Unterricht von vorne, glaube ich, nicht mehr der richtige, sondern eben eher der Projektunterricht, der teamorientierte orientierte Unterricht, das gemeinsame Arbeiten und dann wahrscheinlich eben auch zu sagen, ich muss raus in die Natur, ich muss raus an die Praxis und welche Fähigkeiten bringe ich eben auch mit und was macht mir auch wirklich Spaß, fällt mir leicht und wo brauche ich Unterstützung mit, wo kooperiere ich mit anderen Menschen, weil es denen leichter fällt als mir.
Ich glaube auch, die 4K-Kompetenzen, hast du sie genannt, richtig? Die spielen für mich zusammen, geben die ein sehr rundes Bild ab.
Du willst die Welt verändern, beruflich und persönlich? Dann ist jetzt der richtige Moment, dein Online-Fernstudium an der SRH-Fernhochschule zu starten. Ob MBA Sustainability Management oder Bachelor Nachhaltigkeitsmanagement, du studierst flexibel, digital und praxisnah, ganz nach deinem Rhythmus. Mit persönlicher Betreuung, innovativen Lernmethoden und voller Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Alltag. Mach den Unterschied mit einem Studium, das sich deinem Leben anpasst. Jetzt durchstarten an der SRH-Fernhochschule. The Mobility University.
Kommen wir doch mal zu unserem Kernthema oder Utopias Kernthema Nachhaltigkeit. Wie stark ist denn das Thema Nachhaltigkeit an Schulen verankert? Beziehungsweise wo fehlt es denn da aus deiner Sicht am meisten?
Also tatsächlich gibt es eine große Bewegung in Deutschland, also die auf den 17 Nachhaltigkeitszielen fußt. Und auch Deutschland hat sich verpflichtet, bis 2030 an dieser Agenda zu arbeiten. Weltweit ist ja erkannt worden, dass wenn man diese 17 Nachhaltigkeitsziele Realität werden lässt und als ich die zum ersten Mal gehört habe, dachte ich ja, das ist ja eigentlich das Paradies auf Erden, an dem die Menschheit da gerade arbeitet. Also wenn wir das wirklich jeden Tag weiter verfolgen, dann verändert sich das Leben auf dem gesamten Planeten. Das ist großartig. Und tatsächlich hat die Weltgemeinschaft ja auch erkannt, um diese 17 Nachhaltigkeitsziele Realität werden zu lassen, braucht es Bildung. Und in Deutschland heißt dieser Prozess und heißt dieses Herangehen Bildung für nachhaltige Entwicklung, BNE abgekürzt, sehr sperrig. Meint aber tatsächlich das Lernen der ökologischen, ökonomischen und sozialen Nachhaltigkeit. Es gibt auch eine Plattform Bildung für nachhaltige Entwicklung, die in einem großen Multi-Stakeholder-Prozess aufgesetzt worden ist. Da sitzt Wirtschaft, da sitzen Verbände, da sitzt Zivilgesellschaft, also auch ich zum Beispiel. Da sitzt Wissenschaft, aber eben auch Politik. Und gemeinsam in dieser Plattform ist ein Aktionsplan verabschiedet worden, schon vor einigen Jahren, und an dem wird sukzessive entlang der gesamten Bildungskette gearbeitet. Curricula verändern sich, die Bildungsministerkonferenz hat ein Papier dazu verabschiedet, Lehrkräfteausbildung verändert sich, die Ausbildung der Erzieherinnen und Erzieher verändert sich. Also insofern, Projekte werden unter dieses Dach gestellt, also auch unsere Projekte zum Beispiel, die wir aus unseren Spendenmitteln finanzieren, haben auch immer dieses Konzept sozusagen darunter. Also will sagen, Nachhaltigkeit hat einen ganz großen Stellenwert. Der Einzug braucht eben auch wieder seine Zeit. Also wenn man bedenkt, dass Curricula nur alle 10 Jahre von den Bundesländern angefasst werden und angepasst werden, was natürlich das System sehr behäbig macht und dann eben auch nicht alle Bundesländer gleichzeitig, dann kann man sagen, es braucht so ungefähr 10 bis 25 Jahre, bis sich sozusagen Curricula dann auch dem BNE-Thema angenommen haben, und zwar vollständig. Aber der Prozess läuft und was Deutschland ja sehr gut kann, ist sich sozusagen, wenn sich Deutschland entschieden hat, systemisch eine Sache zu verankern, dann passiert das tatsächlich auch sehr nachhaltig und sehr strukturell und eben auf verschiedensten Ebenen, die dann auch Wirkung entfalten. Also insofern würde ich sagen, Nachhaltigkeit wird gelehrt und gelernt. Und hoffentlich ist dann bald auch die Matheaufgabe sozusagen zum Thema CO2-Berechnung und nicht mehr zum Thema, keine Ahnung, wie viel Benzin wird verbraucht.
Würdest du sagen, einige spezifische Fächer fehlen im aktuellen Bild komplett? Ich zum Beispiel denke sofort an sowas wie Digitalkompetenz. Als Laie würde ich sofort sagen, das müsste eigentlich ein extra Schulfach sein.
Ja, diese Fächerdiskussion ist eine leidige,
das
weil
glaub
natürlich
ich.
Alle immer sagen, so, das ist jetzt einfach, das muss unbedingt rein. Und über die Zeit, in der ich jetzt so aktiv bin, so die letzten 20 Jahre, gibt es immer wieder Fächer, die eben gefordert werden. Und je nachdem, wie stark auch die lobbyistische Power dahinter ist, kommen diese Fächer dann auch oder eben auch nicht. Ich bin persönlich eher an dem Punkt, dass ich denke, Fächerkanon eigentlich sukzessive eher auflösen. Gerade auch das Thema Digitalisierung, Digitalität, Medienkompetenz ist eine Querschnittsaufgabe, genauso wie in meinen Augen auch das Thema Nachhaltigkeit oder eben diese 4K-Kompetenzen, Kreativität oder Kommunikation und kritisches Denken. Der Punkt ist, immer dann, wenn jetzt wieder ein neues Fach geschaffen wird, und das entscheiden ja die Bundesländer im Föderalismus selbst, dann geht das meistens zu Lasten von Kreativität. Also dann wird Musik runtergeschraubt oder auch zu Lasten von Gesundheit, dann wird Sport runtergeschraubt. Und deswegen bin ich persönlich nicht so ein Fan davon, über Fächerdiskussionen Themen neu reinzubringen, sondern das muss anders gehen.
Interessante Antwort, finde ich wirklich. Meine ich gar nicht so wertend. Ich verarbeite das erstmal. Lass uns noch zu einem ganz großen Thema kommen. Demokratie. Hast du das Gefühl, demokratische Bildung, nenne ich das jetzt wieder mal lapidar gesagt, wird an Schulen genug gelebt? Du weißt natürlich auch, warum ich das gerade jetzt frage. Wir müssen nur in die Zeitung gucken und wissen, was gerade in Deutschland so passiert.
Ja, wobei das ja, muss ich ganz ehrlich sagen, ja eine tolle Bewegung gerade ist. Ja, also das von Bundesschülerinnenkonferenz bis irgendwie NGOs bis hin zum Bundespräsidenten sich Menschen und Institutionen öffentlich äußern und sagen, die Lehrkraft hat das im Klassenzimmer das Grundgesetz zu verteidigen. Das ist ja nun mal einfach ganz, ganz toll. Also da ist ja jetzt auch eine Klarheit geschaffen worden und auch eine Stärke, die ich lange vermisst habe.
Sprichst du jetzt einen ganz speziellen Fall an?
Ich spreche den Fall an, dass es kein Neutralitätsgebot im eigentlichen Sinne gibt, sondern dass es eben darum geht, demokratische Werte zu lehren, einen guten Diskurs, einen guten Streit im Klassenraum zuzulassen, zu lernen, zu diskutieren, aber grundsätzlich auf den Werten des Grundgesetzes und insofern auch diese sozusagen zu verteidigen. Ja, genau.
Ja.
Das spreche ich gerade im Speziellen an. Wir haben das große Problem, dass unsere Schulen eben keine demokratischen Institutionen sind, sondern eben sehr hierarchische Institutionen.
Ja.
Nun haben wir aber natürlich die Chance und die Möglichkeit, und das wird ja auch weitlich genutzt, und das hat sehr viel mit dem Lehrkörper sozusagen einer Schule zu tun und auch mit dem Konzept, was sich Schulleitung und Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler auch an ihrer Schule geben, wie stark das eben auch gelebt wird oder ob man sagt, man arbeitet viel demokratischer zusammen mit Schülerinnenrat, mit Klassenrat, mit eigenen Budgets für die Kinder und Jugendlichen, mit Beteiligungsformaten und so weiter und so fort. Also wir als Stiftung Bildung setzen uns stark dafür ein, dass Demokratie und Partizipation von Anfang an gelernt und gelehrt werden. Wir gehen auch davon aus, dass das auch in Kita schon gemacht werden kann. Also auch da gibt es ja Beteiligungsformate, wo Kinder darüber aushandeln, wie soll der Sandkasten oder der Außenbereich umgestaltet werden. Also das ist herausfordernd, das kann man auch nicht von heute auf morgen als Pädagogin oder Pädagoge umsetzen, aber gleichzeitig ist es eine ureigenste Möglichkeit, die eben auch in der Pädagogik geschaffen werden kann. Ja, Kindern eine Stimme geben, Jugendlichen die Möglichkeit geben, Dinge auch zu gestalten, selbst in die Hand zu nehmen, Selbstwirksamkeitserfahrungen zu machen, auch an Grenzen zu stoßen, ja, weil ich meine, Aushandlungsprozesse in der Demokratie sind immer begleitet mit Konflikten, mit Dilemmata, mit Dingen, die man durchgesetzt bekommt und andere eben auch nicht. Aber genau das muss in Kita und Schule passieren.
Lass uns mal thematisch ein bisschen springen. Du hast jetzt schon an einigen Fragen auch erläutert, was ihr im Groben so macht. Möchtest du das nochmal umreißen, was ihr denn genauer macht, wie ihr arbeitet, wofür ihr euch genau einsetzt?
Ja, sehr gerne. Also die Stiftung Bildung ist, anders als man vielleicht denken würde, eher eine Bottom-up-Bewegung von damals vor 13 Jahren 10 ehrenamtlich Engagierten, die alle aus dem ehrenamtlichen Bildungsengagement gekommen sind, in dem eine davon bin ich, die also teilweise schon 20, 30 Jahre in dem System sich engagiert haben. Und das waren zum einen eben Lehrkräfte, Eltern, aber auch Generation 60 plus, die gesagt haben, okay, so wie es ist, wird es immer schlimmer in Deutschland. Und wir müssen irgendwas dem entgegensetzen, damit es sozusagen nicht weiter in diese Talfahrt geht. Und was auch unsere Erfahrung war, dass immer mehr Menschen sich eben eher ehrenamtlich engagiert haben. Und obwohl dieses Engagementfeld, ich nenne es eben dieses Bildungsengagement, inzwischen das zweitgrößte Engagementfeld in Deutschland ist, mit rund 6 Millionen ehrenamtlich Engagierten bundesweit, und zwar aller Generationen. Also da zähle ich wirklich eben Kinder und Jugendliche dazu, aber eben auch Engagierte der älteren Generationen. Obwohl dieses Engagementfeld letztendlich gewachsen ist in den letzten 10 bis 20 Jahren, ist das Bildungssystem trotzdem immer schlechter geworden. Mhm. Und dann haben wir uns tatsächlich ein Jahr Zeit genommen, was müsste es denn sein und was gibt es im Bildungsbereich nicht, was sozusagen systemisch das aufhalten könnte. Und dabei ist uns aufgefallen, es gibt halt viele also unabhängige Spenden- und Lobbyorganisationen für Themen wie Umwelt, wie Karitatives, wie Wohlfahrt, wie Gesundheitsthemen. Aber sowas gibt es eben nicht für Kinder, ihre Bildung und Jugendliche. Und das ist letztendlich die Stiftung Bildung geworden. Also mit 0 Euro gestartet, 10 Ehrenamtlichen sind wir heute, verstehen wir uns heute als Organisation, die das Thema Bildung in die Öffentlichkeit trägt, darüber aufklärt, die Wählerinnen und Wähler, wie es aussieht, wo aber auch Lösungsansätze sind. Unsere Unabhängigkeit ist dringend notwendig, weil wir ja auch Politik Dinge sagen wollen, die vielleicht nicht immer angenehm sind. Wir wollen aber auch der Gesellschaft permanent einen Reflexionsraum bieten über die wechselnden sozusagen Wahlperioden, sowohl in den Bundesländern als auch auf der Bundesebene, damit Bildung einfach eine Stimme hat und auch eine Öffentlichkeit hat. Denn nur so kann sich tatsächlich eben auch dieses Bildungssystem verändern. Und dann ist das für uns ganz wichtig, dass das nicht nur aus unserer Perspektive passiert, sondern natürlich auch aus der betroffenen Perspektive. Das heißt also aus der Perspektive der Kinder und Jugendlichen selber, der Eltern und Erziehungsberechtigten, aber eben auch der Menschen, die sich in den Fördervereinen, also in den Kita- und Schulfördervereinen ehrenamtlich ein Bein ausreißen, damit Bildung besser wird. Und diese Stimmen eben auch in die Öffentlichkeit zu bekommen, dazu stärken wir diese ehrenamtlich Engagierten und geben aber auch tatsächlich Spendengeld, was bei uns eingeht, an die Fördervereine, damit schnell Projekte umgesetzt werden können. So, das vielleicht einfach grob umrissen. Also Lobbyarbeit machen wir auch sehr, sehr konkrete Projektförderungsarbeit in den Kitas und Schulen bundesweit.
Wie kann man denn bei euch mitmachen?
Ja, die Stiftung Bildung hat nicht nur angestellte Kolleginnen, sondern sie hat tatsächlich auch ein Team von zurzeit 80 Ehrenamtlichen, die wirklich von Office Management bis Fundraising bis juristische Beratung, Lobbyarbeit mit dabei sind, auch im Personalbereich und so weiter. Also wir haben eine sehr durchmischte Zusammenarbeit in der Organisation zwischen Angestellten und ehrenamtlichen KollegInnen, wie wir sie nennen. Das ist das eine, wo man ganz konkret mitarbeiten kann. Man kann aber auch einfach an uns spenden. Also wer sozusagen selbst keine Zeit hat, was in diesen Zeiten mehr als verständlich ist, der kann oder die kann auch einfach an uns spenden. Das hilft uns sehr.
Wir sind schon bei der Abschlussfrage. Und ich frage dich, wenn du einen einzigen Hebel hättest, um Schule zu verändern, Welcher wäre das?
Ein einziger Hebel. Es ist definitiv Kinder in den Mittelpunkt der Gesellschaft stellen, generationsübergreifend zusammenarbeiten und Bildung stärken. Das ist, glaube ich, das, wo wir nicht nur in Deutschland dann vorankommen, und zwar mit allen Herausforderungen, die wir derzeit haben, sondern auch als Deutschland unsere Verantwortung in der Welt weiterhin so wahrnehmen können, wie ich finde, dass wir eine Verantwortung haben und auch diese wahrnehmen sollten. Ja, ich glaube, das ist auch jeden Tag so mein Antrieb, weiterzumachen und ja, weiter gegen die Wände zu rennen und jeden Tag ein Steinchen mehr auf den Turm zu bauen, damit wir vorankommen.
Das gegen die Wände rennen und die Schwierigkeit deiner Arbeit hast du so gar nicht dir anhören lassen. Das finde ich super. Und du, vielen Dank dir für deine Ausführungen. Ich nehme insbesondere mit, das Schulsystem in Deutschland ist gar nicht so schlecht, wie wir es immer lesen und deshalb glauben. Vielen Dank dir, Katja. Vielen Dank auch an alle, die zugehört haben. Und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank.